Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und in Hamburg ist der Timo und in Berlin der Tobi. Schönen guten Abend.
Moin.
Abend.
Hihi. Rennwochenende liegt hinter uns. Es ist Montagabend, es ist dunkel und mehr haben wir dazu auch nicht zu sagen, glaube ich.
Nö.
Ja, so ungefähr.
Weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Also es ist
wärmer als letzte Tage.
Genau. Es ist irgendwie 10 Grad wärmer als letzte Woche, das stimmt. Und es ist heute irgendwie zumindest noch trocken und abschnittsweise sonnig gewesen. Das soll,
das
ja,
ist
dann,
echt krass, ne?
Soll ja dann jetzt hässlich werden. Und ich habe gehört, in Berlin ist auch jetzt die Tage nicht mehr so geil, so mit Schneeregen und Zeug.
Echt?
Ja, ich habe extra nachgeguckt, was ich einpacken muss. Ich komme dich ja besuchen dann.
Ja, Schlitten.
Kommst du rum.
Genau. Immer schön den Holzschlitten dabei, weißt du nie.
In Hamburg ist total krass gerade, es sind 16 Grad wärmer als gestern.
What?
Gestern minus 8, heute plus 8.
Verrückt.
Hat sich richtig angefühlt wie Frühling, ja.
Ja, das ist momentweise richtig
morgen
schön.
Morgen sollen es 20 Grad werden, habe ich tatsächlich gehört.
Vielleicht fahre ich lieber nach Hamburg als nach hier, wie heißt das,
Berlin? Kommst vorbei, gehen wir schön Fischbrötchen essen.
Ja, das ist super. Fischbrötchen.
Imo, hol die Hotpan raus, ja? 20 Grad,
ist ja Hochsommer.
Glaubst du, was ich anhab?
Du hast was an bei über Null? Verrückt. Das hält da keiner aus. Naja, gut. Muss man mögen, ne? Und?
Muss man mögen.
On a high level, wie war denn das Rennen für euch?
Ja.
Wow, so geil gleich.
Soll ich anfangen oder du, Tobi?
Fang du mal bitte gerne an.
Tobi hat Schmerzen,
okay,
also Lachen.
Ich fand, es war so ein, nicht, dass hier gleich Bananen fliegen oder Tomaten oder so. Ich fand es so ein Mittelrennen. Ich fand es ganz gut, aber es war jetzt nicht so ein Santiago. Also ich bin eigentlich zu keiner Phase des Renntages irgendwann mal wirklich ins Schwitzen gekommen, was eigentlich immer Standard ist. Und also so richtig spannend war es, finde ich, nicht, aber es war trotzdem ein Rennen, in dem es viele gute Manöver gab. Aber grundsätzlich, wie auch in Marrakesch, ist halt Mexiko, da der Autódromo heißt er, ne? Hermanos Rodriguez, eine permanente Rennstrecke. Und da ist halt nicht so viel Action wie auf so einem welligen Straßenkurs, wo die Mauern direkt daneben sind. Also weniger Unfälle, wir hatten da eigentlich nur den einen großen, aber im Detail sprechen wir da ja gleich zu. Insgesamt, ich fand's Rennen ganz gut und vor allem den Ausgang natürlich aus deutscher Sicht ganz toll. Also insgesamt würde ich sagen, eine 2-.
Minus. Ich hätte jetzt schon 2 gesagt auch. Das natürlich, weil einfach der Ausgang auch so ein besonderer war irgendwie, ne? Wenn man ein bisschen Fan ist und so ein bisschen Motorsport patriotisch ist, dann war das doch am Ende. Ich meine, das war jetzt der erste Deutsche, der ein Formel-E-Rennen gewonnen hat. Ja,
absolut.
In der Formel 1 ist es so, wenn da kein Deutscher gewinnt, dann ist es außergewöhnlich.
Ja, Olli hatte doch da hier diese Statistik während des Rennens auch zitiert, dass irgendwie ein Drittel oder sowas aller Formel 1-Siege von Deutschen kamen.
Mhm. Irgendwie sowas, ich habe das wieder vergessen.
39% waren das, glaube ich.
39%, krass.
Verrückt.
Unser Schuh.
Ich gucke das nur nach. Bis gleich.
Genau, das sind 39% insgesamt und 30% Schuhmacher.
In der Zeit können ja alle anderen mal in den Chat hier schreiben. Wir haben ja den Live-Chat hier beim E-Pod Live immer. Wie ihr das Rennen bewerten würdet, mit welcher Schulnote? Welche Note gibst du, Phil?
Ich hab ja schon gesagt, ich würde eine 2 geben.
Eine glatte 2.
Ja, eigentlich schon. Also ich fand es ganz schön, wobei es jetzt nicht das spannendste Rennen aller Zeiten war. Aber es war doch solide irgendwie. Ne? Man hatte so ein, zwei Überraschungen. Man hatte so ein bisschen Action auch. Man hatte den langen erwarteten Sieger am Ende, wo man irgendwie immer sagt, ja, der diese Saison schafft das, aber ja, dieses Rennen könnte er schaffen und so weiter und so weiter. Und so alles in allem bin ich schon irgendwie 2, ja, vielleicht so gerade noch eine 2, kurz vor der 2-. Und wenn ich mir den Chat so angucke,
ja,
sehen die das ähnlich.
Konsistenz hier.
2-, 2-, 2-, 2-, 3+. Dann kommt eine komplett unqualifizierte Nachfrage. Schulnote oder Punkte? Wenn wir sagen Schulnote, ne, da meinen wir Schulnote. Und mit wir meine ich natürlich Timo, also nix.
Vor allem, wenn man dann überlegt, bei 15 Punkten, dann habe ich 2 gegeben.
Genau, hier gibt es eine 1 aus dem Chat, da hätte ich gerne eine Begründung dafür. Also eine 1 sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Dafür war es dann doch nicht spannend genug. Oder?
Da war es, wären ja vielleicht noch beim Skispringen gerade.
vertippt. Okay, gut. Ja, dann, okay, das sind keine belastbaren Werte hier. Sie wollte 10 schreiben.
Der hat 10, also glatte 2 Werte.
2 Minus. Mhm. Nee, 2 Minus.
Ah, 2 Minus.
Schreibt sie mit Absicht Punkte. Das ist doch alles nix. Das ist so lange her. Gut, dass ihr wisst, wie viele Punkte noch welche Note ist. Ich kann mich daran nicht erinnern.
Ja. Naja, manche von uns stecken ja gerade hier mitten im Abi. Ich zum Beispiel.
Genau, du holst dein Abi nach jetzt, ne?
Endlich.
Genau, kann man auch mit noch.
Ja. Ja, wollen wir das Ganze mal. Ach so, Tobi hat noch gar keine Note abgegeben.
Nee, Tobi, benote mal das Rennen.
Oh, ich würde auch sagen, eine 2 Minus. Also ich stimme dir zu, es war jetzt so ein bisschen so ein unterdurchschnittliches Formel-E-Rennen. Und auch unterdurchschnittlich für Mexiko eigentlich. Die anderen beiden Rennen 2016, 17, die waren der Oberhammer. Und ja, ich fand das jetzt nicht schlecht am letzten Wochenende. Aber ja, 2 Minus ist, glaube ich, angemessen. Es fehlte so ein bisschen so der Plot-Twist. Es war ein Formel-E-Wochenende nach Plan, mal ausnahmsweise. Hm. Und da fehlte so der Plot-Twist, dass die Prise Salz vielleicht. Ich gestehe auch, ich bin immer noch am Suchen nach den Punkten. Ich finde sie nicht, die Statistik.
Naja, gut.
Ja, also ich richtig.
Dann gehen wir das Ganze doch mal von vorne an und rollen das Ganze mal auf.
Genau.
Machen wir mal. So.
Dann fangen Shakedown. Wir an mit dem ersten Training.
Ja? Ja, Shakedown, ich meine, da gibt es ja noch nicht viel zu erzählen zum Shakedown, oder? Ich meine, das ist ja noch langweiliger als die Trainings.
Dazu nur einen Satz kurz. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen, dass die Formel E seit 2 Rennen entschieden hat, die Übertragung des Shakedowns, der ja 30 Minuten dauert, nach 20 Minuten zu starten, damit sie, und das ist die Begründung, danach mehr Zeit haben, Interviews zu führen und ein wenig Hintergrundberichte zu senden. Mhm. WTF.
Wer sendet
das? Ja, dann
das?
Macht doch statt 30 Minuten 50 Minuten Übertragung. Das stört doch auch keinen. Das ist schon okay, ja, wenn ihr ein bisschen mehr
kostet doch nichts über Facebook.
Genau, da geht es jetzt dann ums Broadcasting von der Formel E selber, ja, nicht irgendwie Eurosport mit irgendwelchen
genau,
Slots. Der World Feed, den man eigentlich überhaupt nicht beschränken müsste mit gar nichts.
Nee, eigentlich nicht. Und ich meine, die Leute da an der Strecke, die sind ja auch da, das Kamerateam und die ganzen, das läuft ja alles eh. Mhm. Also ich weiß nicht, das wird irgendwelche Gründe haben, dass die beschränkt sind auf diese Sendezeit von einer halben Stunde, aber ich kenne sie nicht und ich kann sie beim besten Willen irgendwie nie nachvollziehen. Und ich finde es auch schade,
ja, es ist
dass man dann irgendwie, Interviews sind ja schön, das ist finde ich gut, dass sie das ausbauen, aber dann 20 Minuten oder 2/3 vom Shakedown nicht zu zeigen, ich bin der Meinung, die Leute wollen Autos sehen und weiß nicht, naja, so viel dazu.
Wir wollen Autos sehen. Ja? Okay,
Autos sehen.
Timo macht nicht mit. Ja gut, also viel mehr kann man.
Du hast halt aufgehört, dann wollte ich nicht alleine
mehr. Ich komme mit dem Lag nicht klar, wenn das so versetzt ist. Dann hab ich Mühe, mich auf das, was ich mache, zu konzentrieren. Und das ist, glaube ich, auch,
das kenn ich aber.
Ist auch irritierend für die Leute, wenn die das hinterher hören. aber nicht so schlimm. Shakedown, ja, kurzes Kapitel. Und in den Trainings ist jetzt auch nichts Faszinierendes passiert, glaube ich, oder?
Ja, bis auf die Rundenrekorde, die mal eben aus dem Fenster katapultiert wurden. Ja, unangespitzt in den Boden den neuen Rundenrekord gebrochen. Also, wie viel war das? Eine Sekunde war das fast, wa?
Ja, über eine Sekunde. Also ganz bisschen über eine Sekunde war es. Schneller als der vorherige Rekord von 2017 von Buemi. Ein bisschen mehr als eine Sekunde und ganze 2 Sekunden schneller als der Rekord von 2016. Also die Formel E ist jetzt in diesen 2 Jahren mit derselben Technik eigentlich einfach mal 2 komplette Sekunden schneller auf einer Runde.
Wie kommt das?
Wahnsinn. Wie das
bessere
kommt.
Motoren. Und ja, mehr Power, nee, mehr Power nicht. Haben wir auch immer 200 Kilowatt.
Ja, ich frage für einen Freund.
Die können mehr rekuperieren als im ersten Jahr zum Beispiel noch, aber das macht ja nichts auf die Rundenzeit aus. Auf eine schnelle Runde. Nee.
Gute Anmerkung aus dem Chat. In Saison 1 war natürlich noch die Schikane als Kurve 1. Trotzdem immer noch eine Sekunde schneller als letztes Jahr. Da war die Strecke die gleiche. Ja, also die Formel E ist coming of age, wie der Engländer sagt. Die Formel E wird so langsam reif und ja.
Und groß. Sie werden so schnell erwachsen.
Im Gegensatz zu unserem Redakteur Tobi.
Im Gegensatz zum ewig 12-jährigen Tobi.
Genau. Jedes Jahr aufs Neue. Immer wieder schön der 12. Geburtstag.
Ja, das ansonsten? Und sonst gab es eigentlich nicht allzu viel, bis auf den Herrn Lünn. Alex Lynn hat nämlich für den einzigen echten Unfall gesorgt in den beiden Trainingssessions. Und zwar ungewöhnlicherweise in Kurve 2. Das ist diese ganz langgezogene Rechtskurve, quasi nach der Start-Zielgeraden, wo es eigentlich überhaupt keine Probleme gibt. Also du brauchst zwar schon viel Anpressdruck und fährst dann auf der sauberen Linie für möglichst viel Grip. Und er musste dann, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer auf der Innenbahn war.
Rosi.
Feli Rosi. Und er musste dann quasi auf die dreckige Spur, ist dann so ein bisschen ins Schlittern gekommen, hat's verloren und ist dann halt doch mit ziemlich hoher Geschwindigkeit in die Mauer gekracht. Auch ordentlich das Auto beschädigt, musste abgeschleppt werden und so weiter. Aber das war jetzt, hat ihn jetzt nicht wirklich komprimiert an dem Tag.
Kompromittiert.
Ah ja.
Jetzt habt ihr nicht so backfischhaft. Das habe ich mir mittlerweile wirklich angewöhnt und das bringt die Leute immer zum Lachen. Das ist gut.
Das ist sehr gut.
Genau. Sorgen wir dafür, dass dieser Mumpitz nicht so schnell ausstirbt.
Ja, ansonsten ist aber auch nicht viel passiert im zweiten Training, ne? Also vielleicht Lopez, der mal kurz in die Wand gerutscht ist und sich die Felgen ein bisschen demoliert hat. Ich glaube, da ist noch nicht mal was an der Aufhängung gebrochen. Ansonsten alles ruhig geblieben am Vormittag. Und die Fahrer haben ihre 180 Kilowatt Rennsimulation gemacht. Dann wurde es mal kurz hektisch mit den 200er Runden. Da sind die Zeiten natürlich alle gepurzelt wie am laufenden Bande. Ganz viele haben am Ende des ersten Trainings die 200er gemacht. Einige am Anfang des zweiten freien Trainings. Die Grassi war einer der wenigen, die kurz vor Ende im zweiten freien Training, also ihre schnellste 200er Runde gesetzt haben. Nachdem Alex Lynn dann in der Wand gelandet ist, haben das dann auch nochmal ein paar andere probiert. Da Costa war dabei, Daniel Abt, Buemi, all sowas. Aber wirklich was Großes zu berichten gibt's aus den Trainings nicht. Spannend wurde's dann erst im Quali. Denn da haben wir wieder das gute alte Problem gehabt mit sauberer und schmutziger Strecke.
Mhm.
Ja, wie wir ja, also unser Tobi W., Grüße in den Chat, hat ja diese schöne Analyse gemacht und mal sich ganz im Detail angeguckt, was ist in den letzten Jahren, also in den Qualifying-Gruppenphasen passiert und mit welcher Wahrscheinlichkeit hat sich welche Gruppe durchgesetzt. Und da hat er ja auch klar rausgefunden, dass die erste Gruppe eben doch klare Nachteile hat, wie alle auch immer erwartet haben. Und das hat sich jetzt auch wieder bestätigt. Also Lucas Di Grassi hatte das große Pech, dass er in Gruppe 1 gelost wurde, beziehungsweise seine Gruppe, nämlich die letzten fünf der Meisterschaft, als erstes fahren mussten. Und der war ja in den beiden Trainingssessions der schnellste, hatte auch jetzt im Performance Rating, was wir heute veröffentlicht haben, mit Abstand die beste Pace. Ja, und konnte sich trotzdem dann nicht durchsetzen. Also ist am Ende auf Platz 12 gelandet in der Qualifikation, obwohl er eigentlich der schnellste war. Also so viel Unterschied hat das gemacht hier in Mexiko jetzt.
Ja, ärgerlich. Aber diese Analyse vom Tobi hat offensichtlich ausreichend Eindruck hinterlassen, dass Olli Sittler ihn dann im Rennen auch dazu zitiert hat und diese Analyse auch sehr interessant fand, ne? Welche Gruppe jetzt welchen Impact und wie dann am Ende prozentual gesehen der und da, der da landet und der andere dort und so weiter. Das hat ihm auf jeden Fall gefallen, hatte ich das Gefühl.
Ja, hat uns nur nicht genannt.
Schade. Woher diese Analyse kam, hat er nicht gesagt, das stimmt. Aber dafür erwähnt er uns ja häufig, ne, so zwischendurch mal.
Jojo.
Das macht er schon ordentlich. Ich muss ihm mal wieder einen Fünfer schicken über PayPal oder so. Damit das wieder läuft. Ja, sonst?
Ja, im Quali, da gab's zwei große Überraschungen. Also drei, wenn man sich wieder anschaut, wie die Gruppen so ausgegangen sind. Mit Di Grassi, der sich dann groß beschwert hat auf Twitter, dass das doch ach so unfair sei, das Qualifying-Gruppensystem. Zwei große Überraschungen gab es im Qualifying. Und zwar die Jungs, die in die Superpole eingezogen sind. Da haben wir die üblichen Verdächtigen gehabt mit Buemi und Rosenqvist und Lynn war jetzt auch keine große Überraschung. Aber dann einmal Olli Tervey im NIO auf Platz 4 qualifiziert und 5000stel Sekunden schneller im Andretti Antonio Felix da Costa.
Boah.
Chapeau.
Oh. Der Progopreuße muss trinken.
Trink. Ja, aber dem Turbi, ja, dem liegt ja Mexiko, glaube ich, ne? Der war doch ja, letztes Jahr auch sehr weit vorne unterwegs. Er hat ja auch dieses Mal wieder Führungsrunden auch irgendwie zustande bekommen.
Ja, jetzt in beiden Jahren. Also letztes Jahr hat er ja sogar Geburtstag gehabt, seinen 30. gefeiert.
Ja, da haben sie ihn alle vorgelassen, also zählt es eigentlich nicht. Naja.
Ja, der war wirklich schnell, aber dann ist er ja mit einem technischen Defekt ausgeschieden. Mhm. Und diesmal, ja, hätte es beim Boxenstopp besser geklappt, da hat er ein bisschen Zeit verloren, wäre er vielleicht vorab wieder rausgekommen und wer weiß, ob er sich hätte halten können davor, aber ab war schon, also generell der Audi war einfach schon sehr überlegen. Also ich glaube, Platz 2 ist schon so das Maximum gewesen für ihn jetzt und ist ja auch ein Wahnsinnsergebnis. Sein erstes Podium in den, glaube insgesamt 28 Rennen, die er jetzt gefahren hat, das erste Podium für NIO seit Ewigkeiten, also nach diesem Rebranding, also tolles Ergebnis.
Ja, auf jeden Fall. Nicht so richtig geil war es dann mit Da Costa Superpole-Zeit irgendwie, ne? Der ist dann nicht ganz so weit vorne gelandet, weil Auto zu leicht, Zeit gestrichen.
Ja, da muss man wissen, dass in der Gruppenphase und in der Superpole zwei verschiedene Autos gefahren wurden. Also das erste, was er in der Gruppenphase benutzt hat, das war im Reglement, also das war nicht zu leicht. Und was er dann für die schnelle Runde in der Superpole hatte, war dann ein bisschen zu leicht. Deswegen wurde die Zeit, die er da hatte, gestrichen, sonst wäre es Startplatz 2 gewesen. Aber war letztlich eigentlich auch relativ wurscht, weil durch die ganzen Strafversetzungen, also jetzt von Alex Lynn, ist er dann trotzdem noch als Vierter gestartet, hat also nur 2 Plätze dadurch verloren. Ja, und es hätte, glaube ich, im Rennen auch nicht den großen Unterschied gemacht, weil er dann im Renntrim der Andretti halt doch schon unterlegen war im Vergleich zu den anderen Spitzenautos. Mhm. Also kein Ding. War mega beeindruckende Qualifikation von ihm, dass er das diese schnelle Zeit aus der Gruppenphase auch nochmal wiederholen konnte in der Super Bowl.
Das stimmt. Hat er gut gemacht, der Jong.
Das hat mich so ein bisschen erinnert an Da Costa damals in Long Beach. Da hat er auch schon alle überrascht mit einer Pole Position, glaube ich sogar. Damals noch im Aguri. Ich habe jetzt die letzten Tage mal hin und wieder dran gedacht, boah, die ganzen alten Teams und Fahrer, die man schon vergessen hat. Adam Carroll, der war noch bis vorgestern eigentlich in der Formel E, ganz vergessen gehabt. Auch das Team Aguri, inzwischen nicht mehr existent. Da Costa war damals auf der Pole für die in Long Beach. Und da waren es dann Reifendrücke, die, glaube ich, 0,05 Bar irgendwie, ja, zu niedrig waren, außerhalb des Reglements waren und dann auch aus der Super Bowl gestrichen. Das gleiche jetzt heute. Glücklicherweise, ja, ging es dann nur zurück auf Platz 5/4, weil vor ihm Alex Lynn noch stand und der dann von Platz 2 mit einer 10-Platz-Strafe nach hinten gerutscht ist. Also es war ganz, ganz komisch, diese Startaufstellung zusammenzustellen. Und vor allem bitter in dieser Startaufstellung, natürlich für Lynn und für Bird, die mit dem Getriebewechsel beide weit nach hinten mussten, aber auch eben für Lucas Di Grassi, der ein schlechtes Qualifying hatte, war glaube ich als 12. qualifiziert am Ende und musste wegen noch einem Inverterwechsel, das stand ja auch schon vor dem Wochenende fest, 10 Plätze zurück, es gibt keinen 22. Strafplatz und Startplatz. Wenn man die ja, Startplatz, ja super. Den Startplatz. gibt keinen 22. Startplatz. Und deswegen gab es dann eine 5-Sekunden Zeitstrafe für den Boxenstopp. Ja, das ist echt bitter gelaufen für Di Grassi, der dann trotzdem ein unfassbares Rennen abgeliefert hat. Darüber reden wir aber gleich.
Kleine Korrektur noch, Hinweis, der Inverter wurde nicht getauscht, der wurde nur aufgemacht. Und repariert oder was auch immer. Also einen ganz neuen hat er, glaube ich, nicht gekriegt.
I didn't know that.
Aber sobald man das Siegel da bricht und das Ding aufmacht, ist halt dran gearbeitet. Und Audi hat ja dann angeblich eine Lösung jetzt gefunden. Wir werden sehen für Punta del Este, was dann in 2 Wochen, ob dann wirklich dieses Auto auch straßentauglich ist jetzt mal und nicht rennstreckentauglich.
Tja, so viel jedenfalls zum Quali, ne? Viel mehr gibt es da kaum zu sagen.
Nö, da gibt's genau gar nichts weiter
zu sagen, glaube ich. Ich fand, das war wirklich eine extrem unaufgeregte Qualifikation mal. Normalerweise drehe ich immer voll am Rad, aber hier sind halt irgendwie die ganzen Favoriten sind eigentlich relativ früh rausgefallen und am Ende waren nur noch Buemi und Rosenqvist so von den Big Names in der Superpole dabei. Buemi hat es dann auch nicht hingekriegt, eine gute Runde da zustande zu bringen und somit war eigentlich der Einzige, der wirklich es ernst gemeint hat und dann auch verdient die Pole Position geholt hat, Felix Rosenqvist.
Ja, der wieder mal grandios, die Kanonenkugelritt, und Dilber Gillis halt ja auch komplett ausgerastet dann, ne, für die Polzeit. So. Wie der sich immer freut, das ist einfach wunderbar.
Einfach geil.
Richtig gut. Ja, dann können wir eigentlich schon zum Rennen übergehen, oder? Was gibt es sonst noch zu erzählen? Die Startaufstellung müssen wir jetzt gar nicht so ganz durchgehen. Du hast es ja schon angeteasert. Rosenqvist, Hervey, Buemi, da Costa, Abt. Und dann der wären der Piquet und der Heidfeld, Lotterer, Lynn, die anderen 10 sind fast schon langweilig. Die Grassi wollte.
Ja, Lynn fand ich interessant, ja, dass er als Fünfter quasi sich, oder nee, in der Superpole war er dann Zweiter und ist dann aber trotzdem noch in den Top 10 gestartet durch diese ganzen anderen Strafen.
Ja. Naja.
Obwohl er ja eine 10-Platz-Strafe hatte.
Ein wildes Gewürfel.
Oh. Naja, Start verlief ja ziemlich gesittet eigentlich, alles ruhig. Also keine besonderen Vorkommnisse. Den ersten wirklichen größeren Kontakt gab es dann in der Kurvenkombination 3-4-5, also in der Schikane. Da sind dann die ersten aneinander geraten, aber auch nicht wirklich heftig.
Nö, bisschen Geschubse, ne?
Bisschen Geschubse.
Aber eins war halt einfach komplett außergewöhnlich, finde ich, in diesem E-Prix, im Vergleich zu den meisten anderen, nämlich wie die Leute da abgehen. Das ist halt wirklich unfassbar, finde ich. Also ein Gegröle wie im Fußballstadion. Also da ist ja richtig Lärm bei denen. Ordentlich Bambule auf dem Tresen da, ne?
Bambule.
Das ist schon richtig gut. Das muss man auch mal richtig erwähnen.
Geil. Es waren, ja, wir hatten ja letztes Jahr schon 35.000 Leute da bei 40.000 Plätzen. Und Buemi hat dann ein paar Aussagen nach dem Rennen gemacht. Er hatte das Gefühl, es waren noch mal deutlich mehr. Und in der Sportschau gestern war auch von 40.000 die Rede. Ob das jetzt validierte Infos sind, weiß ich nicht, aber ich denke auch, es war wahrscheinlich annähernd ausverkauft mit 40.000 und wahrscheinlich dann auch das Rennen mit den meisten Fans vor Ort in der Geschichte bisher.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Wüsste nicht, wo mehr hätten sein sollen.
Nee. Nirgends.
Einfach geil.
Einfach geil.
Einfach schön.
Ist schon geil, ja.
Schon geil. Ja. Erste Runde, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Geschubse in der Kurvenkombination. Ansonsten ist nicht viel passiert, außer dass Abt irgendwie schon auf 4 vorrücken konnte und dann ist erstmal ein paar Runden wirklich nichts passiert, hatte ich so das Gefühl.
Ja, der erste Rückschlag noch für Maro. Ich weiß nicht warum. Er ist halt von, ich glaube, Platz 10 oder 12 gestartet. Moment, ich guck's gerade nochmal nach.
11, glaube ich.
Ja, genau, die goldene Mitte. Platz 11 gestartet und ist dann ja ans Ende des Feldes zurückgefallen. Warum?
Ich weiß es nicht.
Ja, keine Ahnung. Ich schaue mir gerade die Wiederholung an. Da ist er schon auf dem letzten Platz. Maro Engel. Nee, das ist Mortara. Ich habe keine Ahnung, warum Maro Engel so weit hinten ist. Ist der stehen geblieben auf der Linie?
Also es ist einer sehr schlecht weggekommen beim Start. Ich weiß nicht, ob ja, das war. Ja, das
wird Maro Engel sein. Der hat einen ganz, ganz...
Aber im Chat weiß es auch keiner. Und wenn Tobi W. es nicht weiß, dann weiß es eh keiner.
Nee, dann gibt es keine Erklärung.
Also in der Startwiederholung ist es tatsächlich so, dass da hinten ein Venturi anfährt und nach links wegrollt.
Genau.
Ja, so. Und langsam ist und dann
ist ganz links außen so
Feld hinterher
geschlichen. Dann wird er das wohl gewesen sein. Ja, auf jeden Fall da der erste Rückschlag für ihn. Auf ihn kommen wir dann gleich später nochmal zurück.
Tja, bei Maro ist nämlich eine ganze Menge passiert. Und bei wem noch was passiert ist, das ist Felix Rosenqvist gewesen. Das Rennen hat sich so entwickelt, so die ersten 15 Runden liefen reibungslos. Und Rosenqvist hatte auch, ja, 2-3 Sekündchen irgendwie Vorsprung vor Turvey auf Platz 2. Daniel Abt, der sich am Start von Platz 4 auf 3 nach vorne geschoben hatte. Gut von der Linie weggekommen, Rennen hat sich entwickelt und dann Desaster bei Mahindra, Teil 1, Rosenqvist rollt
Teil aus. 1 von 11.
Ja, also unfassbar viel. Ja, was passiert? Runde 15, Rosenqvist bleibt stehen, macht
weil wieder der beliebte BMS-Error, also das Battery Management System, hat mal wieder den Geist aufgegeben. Das ist so gefühlt mittlerweile die häufigste Ursache für Ausfälle, oder? Oder zumindest fürs Stehenbleiben. Dann müssen die Fahrer ja gewöhnlich quasi diesen Hard Reset machen, also das Auto komplett neu starten, genau, was
Steuerung
so bis 20
entfernen.
Sekunden dauert. Genau. Oder auch einfach mal den Anschalter lang gedrückt halten.
Genau. Did you try turning it off and on again?
Und das hat halt so lange gedauert, stand er da in der letzten Kurve, 17 ist es, glaube ich, stand er dann halt da und das komplette Feld ist an ihm vorbei. Also da war schon klar, okay, wird ganz schwierig. Ja. Er ist dann aber erstmal nochmal weitergefahren, zumindest für eine halbe Runde. Und ist dann in der Schikane zum nächsten Mal stehen geblieben, wieder mit dem gleichen Fehler, musste dann resetten, dann das gleiche nochmal und dann hat er sich entschieden, das scheint hier wirklich ein Problem zu sein, was nicht weggeht, tausche ich doch mal das Auto.
Genau, und das war schon Runde 20, da war schon fast das halbe Rennen um, ne? Darf man nicht vergessen, dass nämlich außer diesen Sachen eigentlich nichts passiert ist in den ersten 20 Runden.
Ja, hat er versucht, den die Rassi zu machen, ne? Das war vier Runden vom Boxenstoppfenster. Vier Runden rausfahren ist schon eine ganze Menge. Das sind 16% so grob über den Daumen, die man nochmal extra raufhauen muss auf die eigentliche Rekuperationsarbeit schon. Also echt eine Mammutaufgabe. Ja. Und musste eben viel rekuperieren. Das Team hat das ausgerechnet. Er wäre bestimmt ins Ziel gekommen. Kurz nachdem Rosenqvist das Auto dann aber gewechselt hatte, kam eben das Feld von hinten und er meinte, ich hätte die Jungs aufgehalten. Hab mich also aus dem Renngeschehen rausgehalten und dann haben wir uns dazu entschieden, einfach abzustellen und das Rennen aufzugeben.
Mhm. Ja, und mal ehrlich, es war, also Mahindra hat es witzigerweise in der Pressemitteilung dann auch eine mature decision, also eine reife Entscheidung genannt, ihn dann aus dem Rennen zu nehmen, weil ja, er war quasi überrundet und hätte weniger Leistung geben können als alle anderen, wäre also mit dieser Runde Rückstand oder mehr das Rennen zu Ende gefahren, das hätte ich jetzt auch keinem geholfen. Also, ja, hätte nichts gebracht. Mhm.
Ja, dann könnte man ja meinen, da hoffst du dann drauf, dass der Nick da die Eisen aus dem Feuer holt, aber mitnichten. Der hat dann letzten Endes auch die Segel gestrichen, ne?
Tja, aber bei ihm interessanterweise, er ist ja fast an der identischen Stelle stehen geblieben wie Rosenqvist, auch ausgerollt. Bei ihm allerdings waren es mechanische Probleme, also kein BMS-Error, sondern er hatte Mechanikprobleme an seinem Mahindra. Und das war auch erst im zweiten Auto. Also erste Hälfte ging noch alles ganz gut. Da hat er sich extrem zurückgehalten, wollte keine Risiken eingehen. Hat sich auch am Start, hat er zwei Plätze verloren, was ja sehr untypisch für ihn ist als Superstarter eigentlich. Aber trotzdem, erste Hälfte des Rennens war ganz okay. Und dann kurz nach dem Autowechsel war dann dieses Problem, was ihn dann letztlich auch zur Aufgabe gezwungen hat. Es war die Wasserpumpe, kommt der Hinweis aus dem Chat gerade. Da gibt es übrigens auch Bilder. Also wer jetzt zuhört und noch nicht im Chat ist, der kann sich da auch anmelden unter live.eformel.de und kann dann auch so ein paar wichtige Bilder mitsehen, mitverfolgen, mitdiskutieren.
Genau, da haben wir den guten Tobi W-Service. Der macht immer Screenshots von wichtigen Punkten oder Momenten vielmehr und postet die dann hier rein in die Timeline. Das ist immer schon richtig gut. Da kommt auch aus der Ecke nochmal ein guter Hinweis, was nämlich in den ersten 20 Runden auch so passiert ist, dass nämlich der Kollege Buemi den Abt ganz schön aufgehalten hat. Der war einfach, hätte deutlich schneller gekonnt, was man dann auch irgendwie 21, 22, 23, weiß nicht genau, dann gesehen hat, nachdem Abt an Buemi vorbeigehen konnte. Der hat sich den ja über mehrere Runden versucht zurechtzulegen und hat ihn dann tatsächlich irgendwann mal dann am Ende von Startziel aufschnupfen können. Und hat das auch sehr clever gemacht, sehr elegant, habe ich mir aufgeschrieben, fand ich das. Weil er mal links geguckt, mal rechts geguckt, das hat er Runde für Runde für Runde, hat er das immer wieder gemacht, hat sich mal hier ein bisschen blicken lassen und dort mal aufgeblitzt im Rückspiegel. Und mich hat es gar nicht an seine normale Vorgehensweise erinnert. Ich finde, er ist sehr sehr gediegen, entspannt, vorausschauend, geduldig gefahren, ja. Gar nicht so dieses, okay, ich muss jetzt da irgendwie durch, das wird schon gehen, sondern tatsächlich sehr zurückhaltend gewesen, die ganze Zeit. Da hat man schon gesehen, ja, diesmal lässt das irgendwie ruhig angehen und vorausschauender und eher defensiv, ja. Wenn's nicht 100% passt, einfach mal nicht machen.
Er wusste halt auch, dass sein Auto deutlich schneller ist und dass noch zwei Drittel des Rennens vor ihm liegen. Also war einfach eine reife Entscheidung, ja,
die
sich ja am Ende ausgezahlt hat.
Genau, aber erstaunlich klug einfach. Ne? Und dann den Moment, in dem es dann geklappt hat, wo er Buemi dann tatsächlich so aus der Ruhe gebracht hat, dass er zu spät gebremst hat, ist er dann einfach innen vorbeigeschnurrt und ab da war ja dann, wie man eigentlich nicht mehr so sagt, aber da war da Pullen offen. Ja? Und dann ist er so abgegangen, hat dann einfach binnen weniger Runden Stunden rausgefahren auf dem Buemi. Das war schon wirklich beeindruckend, viel schneller.
Ja, man muss aber auch sagen, dass Buemi natürlich auch einen kleinen Fehler gemacht hat. Also Abt hat ihn in diesen Fehler sicherlich irgendwie auch reingetrieben durch den Dauerdruck, aber Buemi hat halt den Bremspunkt nicht optimal getroffen und konnte die Kurve 1 dann nicht so eng nehmen, wie man sie nehmen sollte. Und Abt ist eben einfach Ideallinie weitergefahren und innen durchgeschlüpft.
Genau, hast du nochmal schön breitgewalzt, was ich gesagt habe, mit da hat sich verbremst. Aber passt schon, richtig. Kein Problem. Wir können ja ruhig auch viele Worte einfach gebrauchen. Warum nicht? Wir sind ja schon durchs halbe Rennen, da müssen wir uns jetzt auch gar nicht beeilen. Mit Kurzfassen oder so. Wer will denn das? Also ich
wäre die ganze Schnitt. Guten Abend, Simon.
Genau.
Wer die ganze Zeit übrigens angeführt hat, das Rennen, das ist Olli Turvey. Der hat nämlich nach dem Rosenquist-Ausfall die Führung geerbt. Und ich habe hier eine ganz hübsche Grafik, die kommt auch auf der Webseite, da kann man sich schon drauf freuen, am Mittwoch, am Donnerstag, wann auch immer Platz ist. Da sieht man wirklich, wie viel Daniel Abt aufgeholt hat auf Olli Turvey, der an der Spitze war. Der hat natürlich seine Pace gemacht und dann ging es in Richtung Boxenstopps und zu dem Zeitpunkt, als die in die Box gefahren sind, hat Daniel Abt, glaube ich, schon so 2 Sekunden aufgeholt gehabt, in allein diesen 3 Runden.
Ja.
Also das war wirklich war ein
unfassbar schnell. Ja.
Ja, und dann ging es an die Box.
Genau. Da gab es einen kleinen Zwischenfall, nämlich der Kollege Lotterer, der seinen Tachita über den Fuß des Mechanikers gefahren hat, als er die Box verlassen hat, was sich dann mehrfach gerecht hat. Einerseits Schmerzen im Fuß des Mechanikers, andererseits Durchfahrtsstrafe für unsafe release.
Ja,
das ist natürlich jetzt so eine Sache.
Ärgerlich.
Ja, super ärgerlich, aber ist natürlich auch eine echt schwierige Situation, weil es ja eben jetzt diesen Mindestaufenthalt an der Box nicht mehr gibt. Wird natürlich alles daran dafür getan, dass man möglichst flott dann auch wieder wegkommt. Und da muss man natürlich, weiß ich nicht, wie gut du aus dem Auto heraus einschätzen kannst, ob jetzt der Mechaniker weit genug weg ist und ob der vielleicht nur langsam war oder da nicht aufgepasst hat oder Lotterer wirklich zu früh gefahren ist. Oder ich meine, wer sorgt dafür, dass er auch wirklich safe released wird? Da hat man jetzt wieder ganz andere Probleme, als man sie vorher hatte, ne?
Ja, ich weiß auch nicht. Also das hat Lotterer jetzt auch nach dem Rennen gesagt. Und durch diesen Wegfall der Mindeststandzeit beim Boxenstopp wird das immer ein Thema sein und auch ein Problem bleiben. Und da muss man jetzt überlegen, auch als Team vielleicht, als Formel E. Es gab ja letztes Rennen die Lollipop-Männer da schon. Also die dann quasi das Signal zum Losfahren geben. Gab es die diesmal auch? Ich habe die nicht gesehen.
Nee, ich glaube nicht. Ist mir nicht aufgefallen jedenfalls.
Erlaubt vielleicht wäre das eine bestimmte Spotter, aber ja.
Dass der dann wirklich seinen Lollipop da irgendwann hebt und sobald die Leute 2-3 Zentimeter wenigstens vom Auto weg sind und dass es dann wieder losgeht. Ich glaube, die Teams werden da eine Lösung finden und auch Tachita wird daraus lernen und denen wird das wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Ist jetzt halt passiert und zum Glück der Mechaniker da, dem ist nichts passiert. Der war dann noch im Krankenhaus nach dem Ding, ist aber nichts passiert, alles gut. Aber es gab ja noch einen anderen kleinen Zwischenfall oder fast Zwischenfall in der Box mit den beiden Edams-Piloten.
Genau, Buemi ist als erster in die Box gekommen, liegt einfach schon an der Track-Position, die er da hatte, also die Position, die Buemi auf der Strecke hatte vor Prost. Buemi springt raus aus dem Auto, springt rein ins neue Auto, wird angeschnallt, will anfahren. Ja, und in genau diesem Moment kommt Prost hinter ihm auf der Strecke an die Box und möchte bitte auch sein Auto wechseln. Und um Haaresbreite sind die beiden da wirklich kollidiert.
Ja, und das führt auch wieder zu der Frage und zu Diskussionen, unter anderem bei den Fans, war das nicht auch ein unsafe Release? Mhm. Weil wir hatten definitiv schon Situationen, wo sowas bestraft wurde. Ich erinnere mich zum Beispiel an Mahindra war es, glaube ich, in Berlin, Rosenquist und Heidfeld letztes Jahr. Gab es so eine Situation, die bestraft wurde. Da war es sicherlich noch ein bisschen knapper, aber ich weiß nicht. Lässt zumindest ein bisschen Fragen offen. Aber es gab bei den Boxenstopps ja einige Platzveränderungen auch. Also wir haben es angesprochen, Abt ist ja vorbeigekommen an Turvey, hat dadurch die Führung übernommen. Aber auch zum Beispiel Wern ist an Buemi vorbeigekommen durch den Stopp. Und ich überlege gerade, wer ist denn noch? Ich glaube, Lotti hat noch einen Platz gut gemacht.
Na, hat ihm hinterher auch nichts genützt.
Nee. Das musste er dann teuer bezahlen.
Teuer bezahlen.
Aber auf jeden Fall für den weiteren Storyverlauf Wern an Buemi vorbei. Das war noch bemerkenswert, der dann ja auf Position 3 erstmal lag.
Na, für den weiteren Storyverlauf vor allem Daniel Abtur bei Jan Olli Törvi.
Ja, das finde ich auch, wird gerade ein bisschen unterbewertet. Das ist ja eigentlich das Ding letzten Endes. Der hat nicht nur auf der Strecke vor dem Autowechsel massiv an Boden gewonnen, sondern ist auch noch schneller aus der Box wieder rausgekommen. Also das fand ich schon krass. Das war ja, so der, absolut. Das war so der What-Moment des Rennens. Und ab da war das Ding ja eigentlich dann erledigt, oder wie der Bayer sagt, ja, oder Chaos Pisten, gell?
Da bin ich auch echt wieder hier auf dem Stuhl hin und her, weil ich hatte dann den Eurosport Player Livestream an, also mit dem deutschen Kommentar, und beißt mir da manchmal wirklich in den Arsch, dass die beiden netten Kollegen, die wir so gerne mögen, das dann einfach nicht sehen, dass da jetzt gerade der Führungswechsel war. Mhm.
Muss man ausrasten bei sowas.
Ja, ich bin hier.
Dachte ich auch bei Rosenquist vorher. Oh, oh ja, da rollt übrigens der Führende gerade aus. Führungswechsel.
Genau, ich falle hier auf den Stuhl.
Tja.
Hi Tizian im Chat. Heute ist gut was los übrigens hier.
Was ist denn da los? Da begrüßen wir jetzt jeden persönlich. Also wirklich, so geht das ja nicht. Da kommen wir ja hier auf keinen grünen Zweig. So.
Och, ist doch nett.
Ja,
ist doch.
Nochmal ganz kurz zu Turvey. Der hatte einen richtig, richtig bösen Stopp. 5 Sekunden hat der Jung verloren, weil der Gang nicht reingehen wollte. Das hat mich wieder erinnert an eine Szene von früher, nämlich an Sam Bird aus Hongkong letztes Jahr, also vorletztes Jahr inzwischen schon. Auch führend. Auch an der Box und kriegt den Gang nicht rein im zweiten Auto. Turvey hat es nach 5 Sekunden wie auch immer geschafft. Der hatte eine Standzeit von 45 Sekunden, 5 Zehntel. Zum Vergleich Abt 40 Sekunden und 8 Zehntel, meine Güte. Also 5 Sekunden und 3 Zehntel.
4,7, genau.
Oh Gott, ja, andersrum rechnen. Ja, 4,7 Sekunden, nicht 5,3. Hat Abt gewonnen in der Box. Und das war am Ende die Distanz zwischen ja, Platz 1 und Platz 2. Abt auch mit dem drittschnellsten Boxenstopp insgesamt. Schnellster ging an Rosenquist unter 40 Sekunden. Mal so zum Vergleich. Letztes Jahr war die Mindeststandzeit 60 Sekunden. Oder die Boxendurchfahrtzeit 60 Sekunden. Diesmal hat Rosenquist nur 39,9 Sekunden gebraucht für die Box. Respekt. Mhm.
Respekt.
Nicht schlecht.
Ja, und dann war all the way Abt.
Ja, und wie?
Ist er da davon geflogen.
Na, da quasi Schumacher-Style das Ding zu Ende gefahren, ne? Also, was er da einen Vorsprung hat, das war schon überirdisch.
Wie sie bei RTL immer gesagt haben, früher bei Schumi, er fährt wie entfesselt.
Genau. Ich habe das hier viel besser beschrieben. Ich habe geschrieben, Abt wie beflügelt. Langweilig.
Hochschön.
Ja, das ist ein bisschen zu bildhaft, ne?
Da denke ich gleich an seine alte Red Bull-Kappe.
Ja, siehst du? Doch einer, der den Hint versteht. Ja, nee, keine Ahnung. Ja, da war jetzt für ihn irgendwie auch nicht mehr viel zu verlieren, außer der Konzentration. Und das hat, ich weiß nicht, ob's, ich glaube, der Jan Seifert war es, der da nochmal ein bisschen drauf eingegangen ist und auch so ein bisschen diesen Schumi-Querverweis gemacht hat. Wenn du nämlich mit großem Abstand vorne wegfährst, dann kämpfst du eigentlich am meisten gegen dich selber, nämlich dagegen, dass du dir tatsächlich die Konzentration verlierst und damit dein Auto unter Umständen und dann der schöne Vorsprung dahin ist oder Schlimmeres. Und kann ich mir schon vorstellen, dass man da sich auch ganz schön zusammenreißen muss, um nicht irgendwie in, keine Ahnung, was zu verfallen und dann die Zeit zu verlieren und am Ende den Platz vielleicht doch nochmal aufs Spiel setzen zu müssen.
Ja, ich kenne noch wen bei dem im zweiten Auto, was nicht funktioniert hat. Timo, gerade in der Formel E, du darfst noch mal kurz.
Nee, mehr wollte ich auch nicht sagen.
Okay, gut. Nee, gerade in der Formel E, Punkt. Und genau, Ende.
In der Formel E. Gibt noch wen, bei dem das zweite Auto nicht nach Plan funktioniert hat. Unser alter Freund John Erik. Wie in Santiago, wie in Hongkong. Gut, Hongkong hatte jeder das Problem und Santiago auch. Aber mal wieder Jean-Erik Wehren. Ja, wechselt ins zweite Auto und niente, nada, nothing funktioniert. Kein Funk, keine Reku-Bleeps, also so ein Audiosignal, so ein Piepton, der dir als Fahrer anzeigt, wann du jetzt vom Gas gehen sollst und ja, rekuperieren sollst. Das Dashboard hat nicht funktioniert, also sein Monitor auf dem Lenkrad. Nix hat funktioniert bei Wehren. Und dann dachte er sich, clever wie er ist, das finde ich wirklich
der
genial.
Der alte Fuchs.
Der alte Fuchs, pass auf, hinter mir fährt Sebastian Buemi. Der hat einen Renault-Motor. Ich habe einen Renault-Motor. Das bedeutet eigentlich, dass wir beiden die gleiche Rekuperationsstrategie fahren könnten. Machen wir doch einfach mal. Und Wehren blind wie er ist, also gefahren musste, ist er eben hinter Buemi gegangen, hat den Platz geopfert und hat sich dann eben abgeschaut, wo Buemi anfängt zu bremsen, wo er anfängt zu rekuperieren. Ja, und hat Buemi imitiert und ist so ins Ziel gekommen.
Man sieht das ja immer ziemlich genau, wenn der Vordermann nämlich rekuperiert, dann fängt die Lampe an zu blinken hinten, also diese Rückleuchte. Also man sieht das ziemlich genau, wann der Vordermann anfängt zu rekuperieren und zu segeln, wie man dann so schön sagt. Ja, man muss aber auch, kommt gerade der Kommentar im Chat, Reku, deswegen musste ich auch gerade so lachen, diese Abkürzung für Rekuperation, ich muss auch immer dann an diese Reku denken.
Ich find's lustig.
Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach so, dass Jeff ja gesagt hat, er hat Buemi vorbeigelassen, um sich zu orientieren. Möglich, ja, aber man muss auch sagen, dass Buemi den Fanboost gezündet hat und einfach einen Geschwindigkeitsüberschuss hatte und vielleicht auch sonst vorbeigekommen wäre.
Ja,
also ich glaube, dass Jeff sich jetzt nicht so hart gewehrt hat, wie er es manche Male schon getan hat, zum Beispiel gegen Big Piqué in Monaco oder so. Aber das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass Buemi schon ein bisschen schneller war. Was ich dann sehr witzig fand.
Wieder ein Fanbus-Manöver.
Ja, zwei sogar das Rennen. Die Grassi gegen D'Ambrosio auch.
Ja, hatten wir lange nicht, nee, glaube ich. Ne?
Rosi konnte seinen natürlich nicht einsetzen, weil er einfach gar nicht im zweiten Auto mehr die Chance dazu hatte.
Ging ja gar nicht an. Was sollte er machen?
So.
Yay, Fanbus.
Begeisterungsstürme im Chat.
Ja, es ist super, diese Fanboost-Animation da auf dem Fernsehbildschirm, die sieht man ja nicht so oft. Da guckt man dann schon zweimal hin und denkt sich, okay, was ist das jetzt?
Ja, was ich ganz interessant fand,
das war auch ein Spaß.
Jeff hat dann erzählt, er wurde ja am Ende noch von Nelson Piquet geschnupft. Also hat dann seinen vierten Platz am Ende verloren gegen ihn und hat dann jetzt auch nach dem Rennen gesagt, ja, der kam dann halt von hinten, so hat sich genähert und der Jeff wollte dann einfach nicht blind kämpfen, ne? Weil, so blind ohne Funk und Beeps und sonst was. Deswegen hat er ihn auch noch vorbeigelassen, damit er sich auch an dem orientiert. Da spätestens habe ich dann gedacht, könnte auch ein bisschen Ausrede sein.
Genau, klingt nach einer seltsamen Geschichte.
Ja, aber Jaguar wieder ganz schön schnell im Rennen.
Heidewitzka, ey. Ich werde auch nicht aufhören, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, Jaguar, Kinder, Jaguar kommt. Jaguar klopft am Podium.
Ist auch bald.
Die haben ja Hongkong schon ein Podium geerbt, aber ohne Champagner, weil abdisqualifiziert wurde, dann Evans auf Platz 3 vorgerückt. Jetzt wird es so langsam, glaube ich, Zeit, dass tatsächlich Jaguar mal auch for real aufs Podium kommt. Die sind so toll unterwegs in diesem Jahr. Die haben jetzt bestes Teamergebnis geholt in Mexiko. Auch in der Performance-Analyse, die heute am Montag online gegangen ist, ist Jaguar top dabei. Natürlich neben Audi, die ein super Wochenende hatten. Aber Jaguar als zweitstärkste Kraft, zumindest in Mexiko. Die sind drauf und dran, jetzt mal mit dem Knall irgendwie zu kommen irgendwann.
Ich finde das auch echt beeindruckend. Vor allem die Konstanz und die Konstanz der beiden Fahrer auch, nicht nur der Autos, sondern der Fahrer, dass beide wirklich auf absolutem Top-Niveau performen und auch auf Level ungefähr, Evans und Piquet, beides Fahrer, die meiner Meinung nach noch irgendwie auf dem Podium landen diese Saison, fahren wir mehr drin mit ein bisschen Glück.
Auf jeden.
Man muss einfach sagen, Jaguar hat einen super Antrieb gebaut, der richtig gut funktioniert, der unheimlich schnell ist, zuverlässig und ganz generell irgendwie dieser ganze Ansatz von Jaguar, wie sie die Formel E auch nutzen zur Vermarktung jetzt ihres iPace und so weiter. Ich finde, die gehen das Ganze echt richtig professionell und richtig cool an.
Ja, irgendwie macht Jaguar aus der Formel E so, also wir sehen die Formel E wirklich wie eine Marketingplattform, als Marketingplattform wie andere Hersteller die Formel 1 sehen, oder? Die haben da richtig viel Aufwand reingesteckt in ihr Formel E-Projekt. Und viel Kohle und das wäre toll, wenn sich das jetzt auszahlen würde irgendwann. Vielleicht mit einem richtigen Podium. Von mir aus gerne auch mal ein Sieg oder sowas. Momentan auf Platz 3 in der Teamwertung. Und starkes
Ergebnis. Das ist ja auch erst ihr zweites
Jahr. Eben. Das darf man auch nicht vergessen.
Los, und, Timo. Sag es.
Was? Nee, oh. Ich will doch nicht, dass hier der arme Chris besoffen ist am Ende.
Ach Mann. Naja, schön, gut. Das war es, glaube ich, eigentlich mit den Highlights letzten Endes, oder? Haben wir noch was vergessen?
Wir können noch mal erwähnen, eine Situation, ein Unfall zwischen zwischen Prost und Bird. Da sind die beiden auf der Anfahrt auf Kurve 3 aneinander geraten, weil Bird innen reingestochen ist, wo eigentlich theoretisch ein bisschen Platz war, aber es war schon ein sehr hartes Manöver. Dadurch sind dann beide aneinander geraten. Bei Prost hat man richtig in den Zeitlupen auch gesehen, wie die Aufhängung sich durchgebogen hat. Bei ihm ist, glaube ich, sogar das Rad gebrochen durch den Kontakt. Er musste dann an die Box und aufgeben. Sein dritter Ausfall insgesamt erst in der Formel E und der ist ja schon immer dabei. Und bei Bird war es eben so, dass der halt dadurch weiter zurückgefallen ist. Also für Bird und generell für Virgin war es echt ein absolutes Wochenende zum Vergessen. Erst die beiden Strafen, die Grid Penalties, jeweils 10 Plätze. Dann Bird, dieser Rennunfall. Und Lynn hat sich ja irgendwie dann noch vorgekämpft in die Punkte wieder. Also immerhin ein bisschen was mitgenommen. Und der hatte auch eine ganz ordentliche Pace dann. Aber Virgin will ja eigentlich um den Titel mitkämpfen. Und das war, wie auch bei Mahindra, jetzt nix.
Wollen wir noch ein Wort zu Di Grassi verlieren?
Ja.
Ich finde, es würde passend sein, jetzt wo wir hier schon bei Ehre, wem Ehre gebührt sind. Lukas Di Grassi hat auf Twitter selbst geschrieben, mein bestes Rennen in der Formel E. Und ich kann mir vorstellen, dass es das auch wirklich war.
Von als 20 letzter gestartet. Auf 9.
Wir haben es angesprochen, von 20 halb durchs Feld durchgekämpft. Ich weiß leider nicht mehr die Position beim Boxenstopp. 11., 12. oder sowas. Beim Boxenstopp dann auch 5 Sekunden noch extra halten müssen, wegen dieser. Ja, ich kann meine Rückversetzungsstrafe nicht vollkommen wahrnehmen, also muss ich mal warten. Hat dann das Feld nochmal halb überholen müssen, ist vorgekommen auf Platz 9. Der zweite Stint, der war überirdisch, der war im Schnitt eine Viertelsekunde pro Runde schneller als alle anderen Fahrzeuge auf der Strecke. Die schnellste Rennrunde, die er gedreht hat, dann am Ende noch, glaube Runde 27 war das, war eine halbe Sekunde schneller als die zweite, also zweitschnellste Runde von Piquet. Ja, am Ende 9. gewesen, 2 Punkte mitgenommen, plus 1 für die schnellste Rennrunde. Also alles rausgequetscht, was aus dieser Audi-Maschine ging. Respekt und
Chapeau.
Ja, gut. Dann gucken wir uns das Rennergebnis vielleicht
zum Beispiel an. Ja, ich gucke vor allem gerade mal auf
die ersten
Di Grassi und gucke mal, was passiert wäre, wenn er diese 5 Sekunden nicht gehabt hätte. Er wäre aber nur einen Platz weiter vorne gelandet. Also vor Mortara, hinter Felix da Costa auf Platz 8 dann.
Ja. Ja, da Costa, der hatte ein unauffälliges Rennen, ne? Also die im Zeitfahren war er richtig super. Auf einer Runde geht der Andretti richtig ab. Aber so im Rennen, lief nicht so.
Ja, das also Auto ist natürlich jetzt auch kein Top-Auto im Vergleich zu den anderen, die da vorne mitgefahren sind. Und Felix da Costa war einfach schon von vornherein immer einfach ein Quali-Gott. Also der kann auf eine Runde und ist halt auch im Rennen stark. Im Vergleich zu Tom Blomqvist, der nach wie vor nicht so richtig in Tritt kommt, genauso wenig wie Luca Filippi. Das sind so die beiden Fahrer für mich in der Saison, die es echt noch gar nicht so auf die Reihe kriegen. Also jetzt auch mal im Vergleich im Performance-Rating über die ganzen Sessions hinweg, die können da wirklich nicht mithalten bisher. Ich hoffe, dass sich da bald mal ein bisschen der Knoten platzt. Filippi hat ja auch noch 2 Rennen mehr in Hongkong auf dem Konto als Blomqvist, also ein bisschen mehr Erfahrung. Bin gespannt, ob die sich jetzt bald mal fangen, weil sonst wird es vielleicht am Ende der Saison schwierig für die.
Wobei Blomqvist ja auch schon Formel-E-Erfahrung hatte als Andretti-Testfahrer in den letzten Jahren. Der hat doch auch neben Alex Sims hin und wieder mal testen dürfen, das schöne orangene TI-Auto. Wie auch immer, jedenfalls Tom Blomqvist, man merkt schon, dass Tom irgendwie schneller wird und sich wohler fühlt in seinem Auto. Besonders eben, wenn er frei fahren darf. Aber fürs Freifahren gibt es eben keine Punkte, sondern fürs Intelligentfahren in der Formel E. Tja, und Luca Filippi, der spürt, glaube ich, den Druck so langsam. Also das ist jetzt das fünfte Rennwochenende gewesen. 1, 2, 3, 4, 5. Rennwochenende, das ist 6.
Vierte Wochenende, 5. Rennen.
Und das 5. Rennen.
Oh Gott, ich werde nie zahlen können. ja, hat irgendwie Glück gehabt, Hongkong 1 einen Punkt mitzunehmen. Aber es läuft wirklich nicht bei Luca Filippi und er spürt, glaube ich, auch den Druck bei Nio. Jetzt hat sein Teamkollege ein Podium geholt, hat um den Sieg mitgekämpft, war in der Super Pole und Luca Filippi dümpelt auf den Plätzen 17 bis 20 umher. Tja, es ist eben nicht einfach, Formel E zu fahren.
Das sagt allerdings nicht Frau Carmen Jorda. Die ist nämlich...
War das ein geiler Aufhänger oder war das ein geiler Aufhänger dafür?
Carmen Jorda hat ja das Formel-E-Auto getestet jetzt. Wir hatten es ja schon die Woche vorher angekündigt in der Kurzmeldung. Jetzt kam es auch dazu. Sie hat aber nicht im Mahindra gesessen, sondern in einem offiziellen Auto der Formel-E. Hat dann ein paar Runden gedreht, sicherlich auch als Marketingaktion für die Formel-E. Das Video ist heute erschienen. Nun ja, und die gute Frau Jorda hat sich nicht jetzt so besonders positiv geäußert über die Formel E. Die hat zwar gesagt, oh, ist geil, könnte ich mir vorstellen, würde ich gerne machen. Aber sie hat dann auch gesagt im Interview mit...
Falls sie sonst keinen Job kriegt.
Wo hat sie es gesagt? War es CNN oder wo hat sie es noch? In einem größeren britischen Medium, glaube ich. Naja, whatever. Sie hat auf jeden Fall gesagt, ja, so im Vergleich mit der Formel 1 ist die Formel E schon... ziemlich einfach.
ESPN.
So. Ah ja, ESPN. Na, da kann man sich schon gut vorstellen, weil es nicht so anspruchsvoll wie die Formel 1. Können wir mal machen. Und das ist bei uns im Chat schon auf Aufmerksamkeit gestoßen. Und dann hat sich der gute Kollege Robin Freins noch über Twitter dazu geäußert.
Ja, was hat denn der gesagt?
Ich suche gerade den Tweet nochmal raus. Er hat gesagt, okay, I drove them both, also Formel 1 und Formel E, but Formula E is a difficult car to understand as a driver, but also as a team. I think all the highly rated drivers in Formula E agree, but she probably knows best.
Alright. Oh je. Na gut, da ist sie jetzt einmal in der Karre gefahren und hat sich sofort
mit allen
verscherzt. Das muss man natürlich auch erstmal drauf
machen. Clever.
Ja, ich bin so, habe ich ja letzte Woche schon meiner Wut ein bisschen Platz gemacht. Habe ich auch immer noch. Ich finde, Carmen Jorda ist wirklich grausam. Wirklich. Die hat in der GP3 nichts zustande bekommen. Das Einzige, was sie kann, ist Marketing, wegen halbwegs gut aussehend. Jetzt ist sie Vorsitzende der 4 Frauen im Motorsport-Kommission. Wird in ein Formel-E-Auto gesetzt und sagt dann, ja, Frauen halten Formel 1 nicht aus, das ist physisch zu belastend, also machen wir einfach Formel E für die Frauen. Das ist doch viel spannender und viel schöner, wenn die da auch fahren können, weil das ist nicht so anstrengend.
Herzlichen Glück, Strumpf.
Du Backfisch. Mann. Das macht mich richtig, richtig böse, was Carmen Jorda sich leistet in den letzten Jahren. So... Da gab es dann natürlich den Vorschlag von ihr, der allen noch lebendig, glaube ich, im Hinterkopf ist bei Carmen, die dann meinte, wir brauchen eine Formel 1 Teil 2, wo dann nur Ladies fahren dürfen, weil mit den großen Jungs können wir eh nicht mitfahren und nicht mithalten. Das wäre unfair. Also machen wir mal hier Feminismus und auf geht's Formel 1 für Frauen aufmachen. So funktioniert das aber nicht. Gleichberechtigung funktioniert, wenn du Jungs und Mädels in ein gleiches Auto steckst und dann guckst, wer schneller ist. Oh, ich fange an, mich in Rage zu reden, ich weiß, aber das macht mich wirklich, wirklich böse. Einmal, was sie über Motorsport generell denkt und dann dieser Vergleich Formel 1 ist schwerer als Formel E und Frauen sollten auch nur noch an die Formel E denken.
Ich habe eine Idee für eine neue Rubrik.
Carmen.
Ihr kennt doch bestimmt von der Heute-Show diesen Schreihals, oder? Wie heißt denn der noch? Es gibt doch bei der Heute-Show, der
immer so komplett
ausrastet und da rumschreit. Mir fällt der Name gerade nicht ein.
Ja.
Tobi, das wäre doch eine Rubrik für mich.
Gernot Hasknecht.
Einmal die Woche dir ein Thema raussuchen, sich so richtig ankotzt und dann einfach nur schreien.
Genau, und das ganz zum Schluss der Sendung, und das ist dann Tobis Rage Quit.
Ja.
Gernot Hasknecht. Ich gucke das ja nicht, keine Ahnung. Da kenne ich mich nicht aus. Aber es klingt nach einer guten Idee.
Ist ganz witzig. Das war vor allem, das war in der Zeit, als ich beim ZDF gearbeitet habe, war da gerade neu, die Heute-Show.
Du hast mal beim ZDF gearbeitet, als Mainzelmännchen oder was? Das habe ich gar nicht gewusst, Junge.
Ja, da war das gerade neu. Und die ganzen alten Säcke, sage ich jetzt mal, so Redaktionsleiter und so, die haben sich dann immer die Videos von dem hin und her geschickt und haben sich bepisst vor Lachen, wie der da rumschreit.
Ich mag übrigens nochmal anmerken, Michèle Mouton ist Präsidentin der Frauen im Motorsportkommission, aber Carmen hat irgendwie eine wichtige Rolle übernommen.
Vielleicht
ist mir auch scheißegal. Oh, sorry. Ja, sie ist eben das Gesicht von dieser FIA Women in Motorsport.
Naja gut, dafür eignet sie sich ja. Dann ist ja Einsatz nach Fähigkeiten, ne? Sollte halt nicht reden.
Ich finde das.
Wir können ja nochmal kurz zurück zu den.
Sich, dass wir im Chat gerade drei verschiedene Schreibweisen von Gernold, Gernot und Gernot Hassknecht haben.
Ja, anscheinend.
Ich glaube, die letzte ist richtig mit T.
Schreibt. Man könnte den Google fragen einfach. Aber es ist viel zu unwichtig. Viel wichtiger ist jetzt doch eigentlich, wie sieht's denn in der Fahrermeisterschaft aus, Freunde? Wer führt?
Jeff führt immer noch. Ja.
Immer noch.
Und Jeff, zwar mit mehr Vorsprung denn je. Der hat jetzt 12 Punkte Vorsprung auf Rosenqvist und das, obwohl er ein sehr durchschnittliches Wochenende hatte und nur Fünfter geworden ist. Was aber genau in dieses Bild passt für mich,
naja, gut,
in dieser Saison für ihn, weil er jetzt, er hat endlich seinen ersten Sieg letztes Jahr in Montreal geholt, er hat jetzt nochmal gewonnen und er hat jetzt wirklich endlich diesen Approach, nicht mehr so voll aufs Ganze zu gehen, sondern eben Punkte zu hamstern. Wir wissen alle, Meisterschaft wird durch Konstanz entschieden und durch regelmäßig Punkte holen. Und da ist er wirklich richtig gut unterwegs bisher. Er geht keine zu großen Risiken ein, sagt dann auch mal, doch, da lasse ich den Piquet doch lieber noch vorbei und guck mir mal an, wann der bremst.
Man guckt mal von hinten an.
Na, aber 10 Punkte geholt, bam. Mehr als die der zweitplatzierte Felix Rosenqvist und Sam Bird auf Platz 3.
Ja, guck mal an.
Fakt der Woche Teil 1. Jean-Éric Vergne ist auch der Einzige, der in dieser Saison jedes Rennen Punkte geholt hat. Alle anderen hatten mal hier und da einen Ausfall gehabt, wenn ich das gerade richtig sehe.
Jetzt, wo du es sagst, sehe ich es auch.
Lynn ohne Punkte?
Ja, immer wenig Punkte geholt und Santiago keinen Punkt geholt. Ich glaube, Vergne ist tatsächlich der Einzige ohne Zähler
ohne
bisher.
Ohne Nuller.
Nullzähler bisher.
Ohne Nullzähler, also mit Vielzähler.
Ja, und ansonsten, wenn wir da uns mal die Meisterschaft angucken, wir haben natürlich Rosenqvist und Bird immer noch recht nah in Schlagdistanz, aber Buemi hat jetzt durch 3 Podien in Folge ganz gut aufgeholt, ist nur noch, wenn man jetzt rechnen könnte, 9 Punkte hinter Bird. Piquet sammelt auch regelmäßig seine Punkte, ist Fünfter und dann kommt nämlich schon unser Daniel auf Platz 6.
Ja, der hat jetzt...
Mit 37 Punkten.
Er hat jetzt aus seinen 12 Punkten 37 gemacht. An einem Tag. Guck mal, wenn man einmal alles richtig macht, dann kann man richtig...
So, und jetzt stelle ich noch eine provokante These auf. Ab wird Meister.
Was? Ab wird Meister. Der hat jetzt 37 Punkte und Vergne hat 81 Punkte. Da muss aber schon noch einiges passieren jetzt.
Ja, wir haben noch nicht mal Halbzeit. Spannend.
Nee, wir haben noch nicht mal Halbzeit. Aber es sind nur noch 11 Tage bis zum nächsten Rennen.
Ja. Das ist krass, oder? Formel-1-Rhythmus.
Ich glaube, wenn...
Ich sag's dir ganz genau, 11 Tage, 19 Stunden, 21 Minuten.
Timer da.
Der ist super.
Nee, ich habe echt mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich könnte mir vorstellen, also wenn Audi jetzt wirklich dieses Problem behebt ab Punta, dann ist Audi einfach das schnellste Auto und dann werden Abt und Di Grassi wahrscheinlich noch mehrere Siege einfahren können in dieser Saison. Und...
Ja, Di Grassi nicht. Di Grassi hat jetzt das Pech, das Abt immer hatte und jetzt kann Abt in Ruhe einfach mal...
Vielleicht. Vielleicht nehmen sie sich auch gegenseitig die Punkte weg. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es möglich. Natürlich ist es theoretisch möglich, aber ich glaube, Ab wird noch weiter hochklettern und weiß nicht. Vielleicht wird es am Ende ein vierter, ein dritter Platz oder so. Keine Ahnung. Wer weiß, wo Di Grassi noch hinkommt. Aber für ihn wird es mit der Meisterschaft natürlich extrem schwer. Mit jetzt 2 Punkten.
Ja.
Also 79 Rückstand. 3 Punkte hat er? Ja. 78 Punkte Rückstand auf Vergne.
Ja, das ja, dann
ist schon viel besser. Aber guck mal, das sind 3 Siege, wenn Vergne noch 3-mal ausfällt.
Ja,
Es gibt ja andere.
Vergne sorgt jetzt erstmal dafür, dass Tachita das erste Team ist, das die 100 Punkte knackt in dieser Saison.
Oh, du, ich komm nicht raus aus dem Reden hier. Weil wir haben halt diesmal einfach so viele konstante, gute Fahrer dieses Jahr. Im letzten Jahr waren es ja einfach die Grassi und Buemi, die sich da gebettelt haben um den Titel, aber jetzt haben wir einfach mal mindestens 4 Fahrer, die um den Titel kämpfen werden und die auch konstant Punkte holen. Also umso schwerer wird es für die beiden Audi-Jungs. Aber naja, wir werden sehen. So, ich bin ruhig.
203 Punkte gibt es noch zu vergeben, glaube ich.
Nur mal jetzt ein, kommt der, der keine Zahlen drei, kann,
vier, mit fünf, Zahlen. 6, 7. Doch, 7 Rennen gibt es noch und 29 Punkte pro Rennen sind möglich. Ne? 25 plus 3 plus 1. Das sind 29 mal 7 und 29 mal 7 ist laut Taschenrechner 203. Also noch eine ganze Menge zu vergeben. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt hier nicht irgendwie Differenzen ausgerechnet, aber ich habe jetzt einfach mal auf Daniel Abt 37 Punkte 25 drauf addiert für den verlorenen Rennsieg in Hongkong. Ich weiß nicht, ob er die schnellste Runde auch hatte. Ich glaube nicht. Ich glaube, die hatte Mortara oder sowas.
Nee, die wollte er nur. Dann hat er sich gedreht.
Rosenquist. Ja, stimmt. Rosenquist hat die schnellste Runde. 37, die er jetzt hat, plus 25 Verlorene aus Hongkong.
Er hat jetzt Vierter.
Sind 62. Da wäre er jetzt sogar Dritter.
Wow.
Da wäre er ein Punkt vor Sam Bird. Natürlich muss man dann noch beachten, dass dann Rosenquist nicht 25 oder 29 geholt hätte, sondern halt nur 18 plus 30. Nee, plus. Oh Gott. 18 plus 3, das sind jetzt 21.
Ja,
meine Güte. Jedenfalls würde Daniel Abt deutlich weiter oben.
Ja, die Quintessenz ist doch, er wäre da oben mit drin, in dem, mit denen, die um die Meisterschaft kämpfen.
Danke.
So, mit einem
Danke.
Und wenn er in Punta nochmal gewinnt?
Ja, guck mal, Tobi W. hat es ausgerechnet, er wäre Zweiter, weil Rosi 7 weniger hätte und dann wäre Rosi bei 62 und Abt dann mit 2 Rennsiegen, die er jetzt hätte, auch bei 62, ja, komm.
Also mich hast du längst verloren, ich glaube,
das eben, ich habe mich selbst auch verloren.
Stelle.
Völlig verrückt. Ich lasse es jetzt einfach, ich mache nie wieder was mit Zahlen.
Weil genau, nichts mit Zahlen.
Morgen.
Schreibe ich nicht. Du musst keine
Mathe-Abi kluge Entscheidung.
Ich muss nichts schreiben. Ich muss kein Mathe-Abi schreiben.
Moment, das ist aber jetzt krass off-topic.
Ja, hier, ne? Okay, die Teamwertung.
So geht das nicht. Ja, die Teamwertung. Das habe ich ja schon quasi weggenommen jetzt hier. Ne? Tachita mit 99 Punkten vor, Mahindra mit 90 vor. Jaguar
ist geklettert auf Platz 3.
Schon auch noch was.
Hat Virgin überholt.
Und Audi ist geklettert auf Platz 6.
Und NIO hat einen großen Sprung gemacht, war vorher letzter, glaube ich. Und ist jetzt Achter immerhin. 27 Punkte, also auch in Reichweite des Mittelfelds.
Ganz hinten das Schlusslicht mit der roten Laterne, die Flügellamendrachen.
Die Flügellamendrachen.
Ist mir gerade eingefallen, das musste ich jetzt dringend noch unterbringen. Tja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, wir starten in die beliebteste Rubrik des Tages, oder?
Das geht ab.
Der Formel E Fakt der Woche.
Wir sind da gerade eigentlich auch schon beim Thema. Jaguar steht auf Platz 3 in der Meisterschaft mit 74 Punkten. Und wenn man das mal abgleicht mit dem Punktestand von Jaguar aus der letzten Jahr 27, dann kann man sagen, Jaguar hat fast in diesen paar Rennen, die wir bisher hatten, das Dreifache an den Punkten geholt, von dem, was sie in der letzten gesamten Premierensaison sich angehäuft hatten.
Also krasse Jaguar-Fans hier heute. Was ist da los? Erstaunlich.
Tja. Ich weiß nicht, ich bin kein großer Jaguar-Fan. Ich finde einfach nur toll, wie die sich entwickelt haben.
Ja, das stimmt. Das ist schon beachtlich. Also das ist gar nicht so. Also im Chat hieß es vorhin, gewinnen werden sie wahrscheinlich nur mit Glück. Und das da gebe ich dann dem unserem anderen Tobi recht. Ohne Glück gewinnst du auch nicht die Rennen. Ne? Also so gut kannst du gar nicht sein, dass du komplett ohne Glück irgendwie tatsächlich ein Rennwochenende als Sieger bestreitest. Da gibt es dann doch so viele Variablen. Und Jaguar.
Guck mal da. Ich würde sagen,
guck mal da, hätte ich nicht gedacht.
Eine Stunde 12 Sendezeit rum und können das Thema nochmal mit einem kleinen Teaser abschließen auf morgen früh. Denn morgen ist der große Tag.
Oh ja. The big day. The first day of school oder
school?
So. Naja.
Ja, sozusagen. Morgen enthüllt die Formel E. Erstmals in Realität ihr Gen 2 Car, also ihr neues Formel E Auto, ihr Batmobil für die 5. Saison. Und zwar um 7.45 Uhr auf der Messe in Genf, auf dem Autosalon, wird dieses Auto in aller Herrgottsfrüh vorgestellt. Und diesen Zug nutzen auch gleich offensichtlich sogar mehrere Teams. Zum einen Nissan, wird mit einer Concept Livery, also einer Konzeptlackierung da sein und das Auto ausstellen. Wobei ich noch nicht genau weiß, ob sie wirklich jetzt schon das Neue haben als Attrappe, also ohne Innenleben. Ich gehe aber mal davon aus. Und wie vorhin über Twitter bekannt wurde, auch Audi anscheinend werden in einer ersten Lackierung da aufkreuzen.
Mhm. Da bin ich mal gespannt.
Ich glaube tatsächlich, dass einige Teams schon wirklich Showcars bekommen haben. Das ist komplett untergegangen im ganzen Newsflow vom Wochenende. Aber in den letzten Tagen haben die Teams tatsächlich das Chassis bekommen für ja, die nächste Saison, dass die das mal auseinanderschrauben können und mal eine Batterie reinsetzen können, also die Batterie reinsetzen können und mal schauen, wie es mit dem Motor ist oder so. Das Ganze mal ein bisschen durchplanen. Das ist seit letztem Wochenende
März.
Möglich März oder ein bisschen vorher vielleicht schon.
Das haben aber noch nicht alle Teams am 1. März bekommen. Und woran das genau liegt, lag jetzt an logistischen Problemen, weiß ich nicht. Aber es haben noch nicht alle Teams. Genau. Wahrscheinlich.
Ja, tja, jedenfalls bedeutet das wiederum, dass die Teams jetzt so ein bisschen schielen müssen und vielleicht ein Einsatzteam, ein Kerneinsatzteam an der Strecke haben und an die Strecke schicken und ein Team, was dann zu Hause in den Werken die Entwicklung am Saison 5 Auto betreut und dann last minute rüber jettet nach Uruguay und nach Rom und nach Paris die nächsten paar Rennen. Ja, das ist stressige Arbeit, weil es bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Jungs und Mädels schrauben die Autos auseinander, wie gesagt, und Mitte März geht's dann schon zum ersten Kollektivtest. Also für alle bis auf Nio. Da soll es wohl auch noch ein paar andere Teams geben, die das auslassen wollen.
Ja, 26. Bis 28. Ja,
stressig
und schön. Ist angesetzt. Was ich erstaunlich finde, ist, dass die Formel E nach wie vor nichts dazu veröffentlicht hat. Kein Kommentar oder irgendwas, dass dieser Test stattfindet, auch wenn das so ein offenes Geheimnis ist, seit Wochen schon. Auch jetzt, dass Nio zum Beispiel nicht dabei sein wird. Ich bin gespannt, ob da nochmal irgendwas kommt. Wir versuchen auch, oder zumindest ein Fotograf, der versucht sich für uns da zu akkreditieren. Ich weiß nicht, ob er schon eine Rückmeldung bekommen hat, aber ich gehe mal ganz fest davon aus, dass es sowieso unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein wird, wenn die ganzen Teams da das erste Mal dieses Auto wirklich auf der Strecke dann loslassen. Aber ja, mal gucken, wir werden sehen.
Das wird wunderschön.
Das wird wunderschön.
Ich freue mich. Also, morgen früh alle Wecker stellen. 7.45 Uhr wird irgendwas bei uns erscheinen online. Die ersten Fotos voraussichtlich. Und worauf ich ja besonders gespannt bin, die technischen Details werden ja wahrscheinlich morgen veröffentlicht auch. Kann ich mir leider offiziell jetzt mehr noch nicht zu sagen. Wir sind ja live.
Ja, schön aufpassen, ne? Wozu wir aber noch was sagen können, ist vielleicht der aktuelle Stand des Spiels. Hm? Wie wär's?
War nicht so gut,
ne? Na, also lass mal gucken, wie wir so abgeschnitten haben, ne? Tobi tippt, gewinnt 5 Plätze, rückt vor auf die 21 und
21.
Der Commander holt 8 Punkte und fällt um 2 Plätze auf 29. Und der Erich hat 4 Plätze gut gemacht und ist auf Platz 20, knapp vorm Tobi. Und der
19.
Timo, wo ist denn der Timo?
66, ich mache hier den Abt.
19.
66 Punkte.
Ah ja, guck mal, da haben wir Timo 19, Erich 20, Tobi 21 und ich der Loser auf 29. Was ist denn da los?
Tja, und Tobi wählt natürlich wieder Vierter. 102 Punkte.
Stimmt, der hat nochmal 3 Plätze gut gemacht jetzt hier mit dem
Tipp. Aber nach wie vor hier Mark Genius, der tippt ja wie ein junger Gott. Platz 1.
Ja, wer ist der Kerl?
Ja, der hat's drauf.
Der soll sich mal melden hier. Ich will über und seine Strategie ZDF erfahren.
Auch stark vertreten auf Platz 2.
Ja, der hat richtig, der hat ja 3 Tagessiege kassiert in 5 Rennen, ne? Ist schon nicht schlecht. Junge.
Tagessieg, Honorable Mention, Chris. Mit 1 als statt E. Chris, mein Minion.
Tagessieg für Mexiko. Ja, dieses Tippspiel, du. Oh.
Nicht schlecht.
Rico.
Wir sind aber auch klar gehandicapt.
Ich sag dazu
ja
nichts.
Während des Rennsamstags brennt dir ja die Hütte. Und dann zwischen den Sessions auch nochmal wieder neu zu tippen, wenn man dann absehen kann, wer jetzt wohl im Qualifying gut dasteht oder so. Oder nach den ersten Trainings.
Ja, das
ist nicht machbar.
Ich bin ja froh, dass ich überhaupt irgendwas getippt habe. Ne?
Ist schon mal
Fortschritt. Ist ja schon mal auch eine Leistung. Es geht bergauf, es geht bergauf. Es ist ein bisschen wie bei Audi. Erst werden Inverter getauscht, jetzt werden die Inverter nur noch aufgemacht. Demnächst läuft das alles einwandfrei. Da geht es nur noch all the way up.
Ja, da bin ich wirklich gespannt, ob das wirklich so kommt, wie offiziell verkündet. Und ob dieser Inverter wirklich dann funktioniert in Punta.
Naja, du hast ja gesagt, der Abwirtmeister, dann musst du jetzt auch einfach konstant bergauf gehen, sonst wird das ja nichts.
Ja, bei ihm läuft es ja eh ganz gut. Aber wir können ja beschließen mit einem schönen Zitat von Degrassi, was er heute getwittert hat, nämlich unsere Saison beginnt so. In Punta.
Na dann, verlassen wir doch diese Veranstaltung mit diesem Blick in die nahe Zukunft. Lass mich nochmal kurz auf den Ticker gucken. Ah, jetzt habe ich die Seite nicht mehr offen. Warte, jetzt dauert es einen Moment, aber es ist es einfach wert. Wer, 11 Tage, 19 Stunden, 8 Minuten, sind schon 3 Minuten weniger als vorhin, als ich es gesagt habe. Das ist schon mal ziemlich cool. Und, ja?
Ja, richtig. Ja, auf ja.
Oh, die so Strecke steht Strecke. Schon, ne? Wer Twitter hat, geht mal auf Hashtag ja. Formula E. Da ist jetzt der vorletzte Tweet. Also eigentlich der letzte Tweet. Der obere, da drüber ist noch ein Retweet von vor 13 Stunden. Mit Nissan und Margot Robbie, dieses hier ein bisschen Celebrity News. Margot Robbie
was macht die
präsentiert
jetzt da?
Die Lackierung. Na, die präsentiert die Nissan-Lackierung.
Ach so.
Und der aktuellste Tweet von D-Panello. Ein paar Bilder aus Punta del Este. Oh, ich hab Bock! Ich hab richtig Bock!
Ja, und ich würde sagen, wir machen einfach jetzt die Klappe zu allen, die live dabei gewesen sind. Ganz herzlichen Dank.
Bevor Tobi wieder den Hassknecht macht.
Genau, bevor Tobi den Hassknecht macht, das wollen wir nicht nochmal hören. Das war vorhin schon fast unerträglich hart, aber irgendwie auch geil. So, jetzt reicht's aber für diese Woche. Wir hören uns wieder am kommenden Sonntag. Bis dahin, tschüss, servus, ciao.
Tschüss. Ciao.